Wenn es um grundsätzliche Rechte geht, um das Recht auf Leben oder um die Meinungsfreiheit, dann gibt es die deutschen Grundrechte. Oder auf europäischer Ebene kann ich mich als EU-Bürger oder EU-Bürgerin auf die EU-Grundrechte berufen. Wozu braucht man dann noch die Europäische Menschenrechtskonvention? Das Vertragswerk für 46 europäische Staaten, darunter zum Beispiel auch die Türkei oder Aserbaidschan, ist wichtig, sagt Stefan von Raumer, Menschenrechtsanwalt und Präsident des Deutschen Anwaltsvereins. Denn nicht überall sieht es rosig aus für die Menschenrechte und den Rechtsstaat.
Ich glaube, es gibt sehr viele Vertragsstaaten des Europarats, in denen die Bürger die Europäische Menschenrechtskonvention noch mehr brauchen als in Deutschland, weil sie eben nicht ein Grundgesetz haben, eine Verfassung haben, die so gut ist wie unsere, dass sie fast genau so aussieht wie die Europäische Menschenrechtskonvention und weil sie vielleicht möglicherweise auch nicht so neutrale und unabhängige Gerichte haben wie unser Bundesverfassungsgericht und andere Gerichte haben. Und dann hilft es einfach unglaublich, wenn man sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention schon bei den nationalen Gerichten berufen kann. Das kann man nämlich, auch in Deutschland übrigens. Und es hilft aber auch sehr, wenn man dann am Schluss zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kann, wenn die nationalen Gerichte eben die Menschenrechtsverletzung nicht feststellen. Aber auch in Deutschland hat die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in ein paar Bereichen immer kleine Nuancen, die so ein bisschen abweichen von der des Bundesverfassungsgerichts. Und manchmal gelingt es dann auch in Deutschland, eine Entscheidung herbeizuführen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die der des Bundesverfassungsgerichts widerspricht und die weitergehenden Menschenrechtsschutz gewährt, als es auch das Bundesverfassungsgericht und das Grundgesetz getan hat.
Auch in Deutschland spielt die Europäische Menschenrechtskonvention durchaus eine wichtige Rolle, erklärt Stefan von Raumer. Das liege schon daran, dass dort auch Richter aus anderen Rechtskulturen sitzen und der Gerichtshof andere Akzente setzt als deutsche Gerichte.
Das haben wir gesehen im Fall Zauniger gegen Deutschland zum Beispiel. Da hatten wir lange Zeit im BGB die Situation, dass ein nicht ehelicher Vater nur dann das Sorgerecht seines Kindes bekam, wenn die Mutter es ihm mit einer schriftlichen Erklärung zugesprochen hatte, während der eheliche Vater immer ein Sorgerecht hatte. Das Bundesverfassungsgericht hat das noch als verfassungskonform erachtet, hat auch hingewiesen auf Unterschiede im Verfassungsschutz. Die Ehe ist halt verfassungsrechtlich geschützt in Artikel 6 Grundgesetz, die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft nicht. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dann einmal gesagt, mit seinem Prinzip der autonomen Auslegung, wir legen mal die nationalen Rechtsbegriffe autonom aus, wir gucken uns mal an, was die Staaten autonom regeln und wie wir das sehen, gesagt, ja, das mit der Ehe im verfassungsrechtlichen Schutz ist interessant, aber hier geht es doch um das Kindeswohl und es gibt in einer modernen europäischen Gesellschaft, so der EGMR, eben keine einen Satz mehr, der sagt, ein nicht ehelicher Vater sei nicht genauso wichtig für das Kindeswohl wie ein ehelicher Vater. Und deswegen hat er eine Diskriminierung im Sorgerecht festgestellt, die das Bundesverfassungsgericht so nicht festgestellt hatte. Andere Rechtskulturen, wenn auch ähnliche rechtliche Ansätze, haben dafür gesorgt.
Europäische Menschenrechte als Kontrollmaßstab staatlicher Macht. Diese Grundidee ist die Antwort auf eine düstere Geschichte. Als die Europäische Menschenrechtskonvention ins Leben gerufen wurde, damals vor 75 Jahren, hatten die Menschen in Europa die schrecklichsten Menschenrechtsverletzungen vor Augen.
Na, die Grundidee der EMRK war ja letztlich geboren im Mai 1948 im Eindruck der fürchterlichen Gräuel des Zweiten Weltkriegs. Mit einem sehr weitgehenden Konsens, dass man gesagt hat, solche schweren Menschenrechtsverletzungen wie die dürfen nicht nochmal vorkommen. Da haben sich 700 hochrangige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, da waren Politiker dabei, da waren Juristen dabei, da waren sogar Künstler dabei, auf dem Haager Kongress getroffen und haben gesagt, wir wollen jetzt nicht nur irgendwie Menschenrechte ausrufen in irgendeiner abstrakten Erklärung, es gab ja die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, sondern wir wollen jetzt, und zwar gerade in Europa, ein europäisches Schutzsystem schaffen, das echte Verbindlichkeit erlangt und das wirklich auch gerichtlich kontrollierbar ist. Und das führte letztlich dazu, dass dann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch geschaffen wurde, um eine echte Kontrollinstanz zu kriegen. Und das Ganze kriegte dann nochmal einen weiteren Schub etwas später. Ich habe nämlich noch meine erste Menschenrechtsbeschwerde 1997 geschrieben. Da musste man ja auch an die Europäische Kommission für Menschenrechte richten. Man konnte nicht individuell den EGMR anrufen, sondern erst kann man das seit 1. November 1998. Da trat nämlich das 11. Protokoll zur EMRK in Kraft und die hat es dann festgelegt, dass jeder Bürger, der durch einen Vertragsstaat des Europarats in seinen Menschenrechten verletzt ist, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen kann. Und jetzt gibt es ein verbindliches Urteil. Also der Staat ist erstmal nach Artikel 1 EMRK verpflichtet, die Europäische Menschenrechtskonvention zu wahren und als nach Artikel 46 EMRK ist er verpflichtet, die individuellen Urteile des EGMR im Einzelfall zu befolgen, also eine echte Befolgungspflicht.
Verbindliche Urteile eines Menschenrechtsgerichtshofs, zuständig für über 600 Millionen Menschen. Allerdings kann Straßburg seine Urteile in den einzelnen Staaten nicht unmittelbar umsetzen.
Das ist natürlich ein bisschen die Schwäche des Systems, das muss man einräumen, darf man nicht übergehen. Es gibt eben nicht den europäischen Gerichtsvollzieher, den der EGMR losschicken kann in den Staat und sagen kann, jetzt musst du für die Durchsetzung der Urteile sorgen. Auch ist der EGMR anders als das Verfassungsgericht kein Kassationsgericht. Das Bundesverfassungsgericht kann eben Entscheidungen deutscher Gerichte kassieren. Das kann der EGMR nicht. Er kann nur feststellen, dass sie gegen die Konvention verstoßen. Und dann muss der Staat dieses Urteil befolgen. Das wird dann überwacht durch das Ministerkomitee, was letztlich versuchen kann, mit politischem Druck auf diese Staaten einzuwirken. Aber wenn der Schutz nicht da wäre, wenn die Bürger sich nicht darauf berufen können und noch nicht mal ein Gericht da wäre, was oberhalb des, sagen wir mal, aserbaidschanischen höchsten Gerichtes steht oder oberhalb des türkischen Verfassungsgerichtes steht, dann hätte man diesen Vergleichsmaßstab nicht. Und so kann man die Staaten auch immer wieder übers Ministerkomitee in Druck setzen und sagen, du bist mit im Europarat, du willst ja auch Einfluss nehmen, du willst auch als Wirtschaftspartner im Europarat ernst genommen werden, also musst du dich an diesen Urteilen halten. Manchmal klappt es nicht, aber wenn es das System nicht gäbe, wäre es definitiv schlechter als heute.
Warum befolgen Staaten die Urteile aus Straßburg? Ein Anreiz seien durchaus auch Wirtschaftsinteressen, meint Stefan von Raumer.
Menschenrechtswahrung, Rechtsstaatswahrung ist ein Wirtschaftsfaktor. Ist ganz einfach, wenn Sie Investoren haben wollen, die in Ihr Land investieren. Die wollen Rechtssicherheit haben. Die wollen wissen, dass wenn Sie mal, sagen wir mal, bei allen aserbaidschanischen Gerichten durch die letzte Instanz durch verlieren sollten, vielleicht da ein aserbaidschanisches Verfassungsgericht sitzt, was die Rechtsprechung des EGMR kennt, weil es ihr beigebracht wurde, vielleicht mit einer Chance, wenn das da nicht klappt, beim EGMR eine Chance haben, dort Beschwerde einzureichen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und deswegen werden die Staaten sich nicht so leicht tun, das komplett zu ignorieren.
Sind Klägerinnen und Kläger in Straßburg erfolgreich, werden Staaten verurteilt. Die sind damit oft nicht glücklich und pochen darauf, dass doch sie das letzte Wort haben müssten, welches Recht bei ihnen gilt. Darauf nimmt der Menschenrechtsgerichtshof durchaus Rücksicht.
Der Gerichtshof trifft aber auch immer wieder Entscheidungen, wo er sagt, okay, hier gibt es nationalrechtliche Besonderheiten, die müssen wir berücksichtigen, die respektieren wir durchaus, wie in dem genannten Fall Zauniger, hat der EGMR nicht gesagt, der Schutz der Ehe durch die deutsche Verfassung, Artikel 6 Grundgesetz, entspricht nicht unseren Vorstellungen oder sowas, sondern gesagt, nein, das könnt ihr so machen, nur dann eben genau überlegt, welche Auswirkungen hat das auf den Einzelfall. Also es gibt auch einen Respekt des EGMR im Rahmen dessen, was die EMRK zulässt, nicht eine totale Gleichmacherei zu machen. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn man eine Beschwerde beim EGMR schreibt, auch diese Besonderheiten des nationalen Rechts wiederzugeben. Und das ist halt ein schwieriger Kompromiss, den der EGMR hat. Was kann ich dem Staat noch durchgehen lassen? Was kann ich an individueller Staatsprägung, an nationalem Recht akzeptieren? Was ist in Ordnung und was muss ich im Rahmen der EMRK möglicherweise ändern?
Diesen Konflikt zwischen den Menschenrechten und Interessen der Nationalstaaten gibt es immer. Im Mai 2025 spitzte er sich zu. 9 europäische Staaten, allen voran Italien, Dänemark, Polen und Österreich, forderten in einem offenen Brief, die Arbeit des Gerichtshofs grundsätzlich zu überprüfen. Der EGMR müsse den Nationalstaaten mehr Spielraum lassen, vor allem bei der Abschiebung von Geflüchteten. Diesen starken politischen Druck auf den Gerichtshof hält Stefan von Raumer für eine große Gefahr. Aktuell auch eine Gefahr für die Idee des Rechtsstaats.
Aber gleichwohl würde ich auch ein Stück weit unterschreiben, Menschenrechte kommen, und das würde ich jetzt durchaus sagen, national und international, vielleicht überhaupt das Rechtsstaatsprinzip als solche. Rechtsstaatlichkeit kommt unter Druck, Demokratie kommt unter Druck, damit kommt unsere freiheitlich-demokratische Rechtsordnung unter Druck. Das ist, glaube ich, schon ein Zeittrend. Das gibt viele unzufriedene Bürger, die der Meinung sind, was soll das Ganze mit der Demokratie? Wir brauchen jetzt den harten Durchgriff. Die vielleicht ein bisschen vergessen und für selbstverständlich erachtet haben, wie selbstverständliche Freiheitsrechte sie haben. Und sich dann durchaus auch mal ein starker, durchgreifenden Staat, der auch in Freiheitsrechte eingreift, wünscht. Den würde ich manchmal gerne, die ein oder andere Erfahrung, die ich in solchen Ländern gemacht habe, in denen Freiheitsrechte von Bürgern nicht mehr zählen, würde ich den mal gerne wünschen. Guckt euch das mal an, wie sich das dann anfühlt, wenn eure persönliche Freiheit nämlich auch vollständig beschränkt wird und ihr habt aber erstmal eingewilligt. Das ist durchaus so eine Mahnstimme, die ich mal so, die ich vielleicht auch als Präsident des Deutschen Anwaltsvereins hier mal hissen will und sagen würde, Achtung, nehmt Rechtsstaatlichkeit und eure Freiheitsrechte nicht für so selbstverständlich. Das ist so, wenn Sie Geld haben, merken Sie nicht, was Geldnot ist. Wenn Sie Essen haben, merken Sie nicht, was es heißt, Hunger zu haben. Und wenn Sie halt Freiheit und Rechtsstaatlichkeit haben, dann vergessen Sie auch irgendwann mal, wie wichtig das ist.
Aber das dürfe man eben nicht vergessen, meint der Menschenrechtsanwalt Stefan von Raumer. Menschenrechte seien nur dann effektiv, wenn man sie vor Gericht durchsetzen könne, wenn sich also die Staaten weiterhin an die Urteile aus Straßburg halten. 75 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Für von Raumer ein Anlass zum Feiern und gleichzeitig eine Mahnung, politische Attacken auf die europäischen Menschenrechte abzuwehren.